miteinander. Wir sind ja in der Garagekirche und so hat mich heute Morgen jemand begrüßt. Aha, heute gibt es einen Ölwechsel. Und ich kann euch sagen, es gibt heute bestimmt einen Ölwechsel und ich werde auch noch auf das Benzin zu sprechen kommen. Aber lassen wir uns hier überraschen. Diese Predigt hier, dieser Predigt, Jesus, dein Hirte, nimmt dich an, das ist auch die Antwort auf die Frage, bereits diese Sarina gestellt hat auch, möchte ich einen Text lesen aus Johannes 14, und zwar die Verse 15 bis 23. Wer die Bibel dabei hat, darf sie gerne mit aufschlagen, Johannes 14, Verse 15 bis 23. Und vor allem im ersten Teil meiner Predigt werde ich mich immer wieder auf diesen Text berufen. Ich lese: Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jedem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm selbst ihm offenbaren. Judas, nicht der Iskariot, spricht zu ihm: Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Erstens, Gott nimmt dich an. Sehr wahrscheinlich war es gewohnheitsmäßig, dass dieser Vater auf dem Dach seines Hauses, es war ein Flachdach, stand und in die Weite seine Augen schweifen ließ. Er suchte den Horizont ab, eben wahrscheinlich schon seit einigen Jahren, irgendwo in der leisen Hoffnung, dass sein Sohn, der eine, der vor Jahren ausgezogen war mit einem Teil seines Erbes, das mitgenommen hat, vielleicht doch wieder zurückkommen würde. Und heute Morgen sieht er eine Gestalt. Sie scheint auf dieses Haus zuzukommen. Und sein Vaterherz sagt ihm: Das ist mein Sohn, das ist mein Sohn. Und jetzt hält ihn nichts mehr zurück, er rennt diesem Sohn entgegen. Es ist ihm egal, dass in seiner Kultur ein Vater nicht rennen sollte. Es ist ihm auch egal, dass ein Mann in seiner Position, in dieser Gesellschaft, sicher nicht Emotionen zeigen und so rennen sollte. Und es ist ihm auch egal, dass je näher er diesem Sohn kommt, und es ist tatsächlich sein Sohn, in eine Wolke ganz feinen, auserlesenen Schweineduft entgegenkommt. Und es ist ihm egal, dass dieser Sohn schmutzig ist von oben bis unten, er nimmt ihn in die Arme. Das ist mein Sohn, er war verloren, ich habe ihn wieder gefunden. Und er freut sich. Und dann beginnt sein Sohn zu sagen: Vater, es tut mir leid, ich habe Fehler gemacht, ich habe Schuld auf mich geladen. Es tut mir leid, kannst du mir vergeben? Und dann beginnt der Sohn seinen vorbereiteten Spruch aufzusagen: Ich weiß, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu nennen, aber nimm mich doch als dein Knecht. Aber genau das möchte der Vater nicht mehr hören. Er sagt zu seinen Dienern: Bringt meinem Sohn dein neues Kleid, bringt ihm neue Schuhe und nach einem ausgiebigen Bad. Legt ihm dann auch einen Ring an den Finger, einen Siegelring. und dann lasst uns ein Fest feiern. Denn mein Sohn, er war verloren, er ist wiedergekommen. Dieser Auszug aus dem Gleichnis des verlorenen Sohnes, wie es auch genannt wird, ist wahrscheinlich die emotionalste Art und Weise, wie wir in der Bibel finden, auf welche Art und Weise Gott uns annimmt. Und es stimmt, theologisch auch. Wenn man die Schrift durchforscht, vor allem das Neue Testament, die Briefe und die Evangelien, dann sehen wir, das passt, es ist richtig, was hier passiert. Es wird richtigerweise übertragen auf das, was die Bibel auch sonst sagt. Sie formuliert es dann halt sonst etwas anders. Zum Beispiel in Epheser 2, etwas theologischer, etwas nüchterner. Ab Vers 6, hier lesen wir, er hat uns mit auferweckt. Erinnert ihr euch, ich habe das letzte Mal über das mit auferweckt gesprochen. Und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Das ist das Einsetzen, wieder einsetzen als Kind Gottes. Damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweist in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Und das nicht auch aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Dass Gott uns annimmt, dass Gott uns rettet, das ist einfach nur ein Geschenk. Wir können nichts dafür tun, einfach nichts. Keine Werke können wir bringen. Es ist lauter reine Gnade, eben ein Geschenk. Und es ist auch nicht so, dass wir denken, oh, vielleicht muss ich zurückkommen zu meinem Vater oder zurückgehen zu meinem himmlischen Vater und jetzt muss ich zuerst besser werden. Auch das geht nicht. Und das erwartet Gott auch nicht. Er nimmt seinen Sohn im Bild des verlorenen Sohnes an, auch wenn er nach Schweinen stinkt, auch wenn er schmutzig ist, auch wenn wir unperfekt sind, auch wenn wir noch unterwegs sind, noch in der Mache. Gott nimmt uns an, aus lauter Gnade, es ist einfach nur ein Geschenk. Und dass wir wissen, weshalb das möglich ist. Es ist darum möglich, weil eben Jesus Christus für unsere Schuld gestorben ist. Und das ist auch das Einzige, um was es geht. Wir müssen erkennen, wir dürfen erkennen, dass es Schuld ist, Fehler, die wir gemacht haben, die uns von Gott trennen. Die trennen uns von Gott. Und ich meine damit nicht, ob ich ein Kirchgänger bin oder nicht. Ich meine damit, lebt Gott in meinem Herzen oder nicht? Hat er Raum in mir? Bestimmt er wenigstens zu einem großen Teil über mein Leben? Kenne ich ihn von Herz zu Herz? Und wenn wir das anerkennen, zurückkehren, Jesus um Vergebung für unsere Schuld bitten, dann nimmt er uns an. Dann sind wir seine Kinder. Und wie tief und wie umfassend und wie gewaltig und wie vollständig diese Annahme ist, das zeigt unser Text hier in Johannes 14. Ich habe euch ja immer wieder einmal gesagt in einer Predigt, Jesus wohnt in uns. Jesus lebt in dir, in mir. Und ihr glaubt das, ich bin überzeugt davon. Ich habe euch noch nie eine Schriftstelle genannt dazu. Aber heute werde ich das tun. Jesus lebt in uns. Johannes hier spricht zuerst aber vom Heiligen Geist. Und er sagt, der Heilige Geist ist gekommen und wir kennen den Heiligen Geist. Und er wird bei uns sein, Vers 17, Johannes 14, Vers 17, und er wird in uns sein, in uns sein. Das ist die Aussage zuerst. Und dann in Vers 20, fast schon beiläufig, sagt Jesus: Und ich werde kommen und in euch Wohnung machen. Nein, das kommt in Vers 23. Vers 20 sagt Jesus einfach: Ich bin in euch und ihr seid in mir. Und dann in Vers 23 geht es weiter, da sagt er: Wir kommen, und mit wir ist Jesus und der Vater gemeint. Herzlich willkommen. Jesus und der Vater ist gemeint im Vers 23. Und die kommen und machen Wohnung in uns oder bei uns. So sagt es der Text. Und ich denke, es ist für uns klar, wir sind alle auch realistisch genug, dass wir erkennen oder sehen und wissen, wie das Salomo, der König, auch gewusst hat. Als er einen Tempel gebaut hat, hat er zu Gott nachher gesagt oder hat er gebetet und hat gesagt: Gott, ich weiß, du wohnst natürlich nicht in einem Tempel, den wir Menschen bauen können. Dafür bist du viel zu groß, viel zu mächtig, viel zu stark. Und das ist bei uns natürlich dasselbe. Und trotzdem wohnt Gott auf irgendeine Art in uns. So hat er es verheißen. Und es bleibt unglaublich genug, weil wir erleben das ja. Wir spüren das ja. Wir erfahren, wie Jesus uns beisteht, wie er uns hilft, wie er Gebete auch erhört. Oder andere Dinge. Wir lernen ihn kennen und kennen ihn immer mehr. Es ist unglaublich genug. Aber ich finde es so mega interessant und total spannend, wie differenziert hier das Johannesevangelium über die Dreieinigkeit Gottes spricht. Diese Textpassage ist auch eine Textpassage, mit der wir zeigen oder beweisen können, dass es eben der christliche Gott ein dreieiniger Gott ist, bestehend im Sinn aus Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und eben, zuerst kommt der Heilige Geist, Vers 17 noch einmal. Wir kennen ihn und er kommt bei der Wiedergeburt, in dem Moment, wo wir umkehren und bei Jesus angekommen sind oder beim Vater angekommen sind, da beginnt der Heilige Geist in uns zu wohnen. Er ist unser Beistand. So ist eine Übersetzung für das Wort Parakletos, was hier steht. Aber er ist nicht nur unser Beistand. Man kann Parakletos auch übersetzen mit Rechtsanwalt oder Fürsprecher oder Kraftgeber. Und so ist der Heilige Geist in uns. Und wir erleben ihn auch. Wir erleben ihn auch. Er erzählt uns von Jesus. Und er macht Jesus groß. Zwei Kapitel später lesen wir, dass der Heilige Geist von dem nimmt, was Jesus gesagt hat und uns darüber lehrt. Und es ist dem Geist Gottes ein Anliegen, Jesus zu erheben. Und das tut er in uns, indem er mit uns auch kommuniziert. Das tut er in uns. Und so lernen wir Jesus besser und besser kennen. Und es ist richtig, was wir sagen, auch theologisch richtig. Jesus Christus wohnt durch seinen Heiligen Geist in uns. Aber je mehr wir unterwegs sind mit Jesus, desto eher realisieren wir auch, dass der Geist Gottes eben auch eine eigene Person ist und auch eigene Aufgaben, Werke hat. Wie gesagt, er ist der Tröster, der Fürsprecher, der Kraftgeber. Aber nicht nur das, er ist es auch, der uns von unseren Fehlern überführt. Und er macht das meistens ziemlich sanft. Außer man hört nicht so gut auf diesem Ohr, dann kann man schon auch einmal etwas klarer und konkreter sein. Und wir können unsere Fehler Jesus bekennen und bekommen Vergebung. Er ist es auch, der uns verändert, der mit uns weitergeht, der unsere Stärken fördert, unsere Schwächen auch beginnt auszuformen und zu Stärken zu verwandeln. Er ist es, der unsere Charaktere tatsächlich auch verändern kann. Er gibt uns Ziel und Sinn, Auftrag, Vision, Mission. Er ist es auch, der uns beschenkt mit seinen Begabungen. So lesen wir das in der Bibel, 1. Korinther 12, Römer 12. Er ist es, der in uns seine guten Früchte oder durch uns seine guten Früchte wachsen lässt. Liebe, Freude, Friede, Geduld und so weiter. Der Heilige Geist. Und so lernen wir den Geist Gottes auch immer mehr kennen. Und wir merken, wir sind mit diesem Geist Gottes unterwegs. Jesus wohnt in uns, der Geist Gottes wohnt in uns. Und dass Jesus in uns wohnt, das kommt dann eben im Vers 20 noch einmal. So wie ich im Vater bin, so bin ich in euch, sagt Jesus. Und ihr seid in mir. Es ist fast schon beiläufig. Jesus kennen wir, den Geist Gottes lernen wir auch kennen. Immer mehr und mehr. Und jetzt kommt Vers 23. Noch etwas dazu. Wer mein Wort hält, der ist es, der mich liebt. Und sagt, mein Vater wird ihn lieben. Und wir kommen und wir werden Wohnung bei ihm machen. Jetzt kommt auch der Vater noch, oder? Macht Wohnung in uns. Es ist irgendwo unvorstellbar, Hammer, mega. Wir können uns, ja, wie sollen wir uns das vorstellen? Wir können uns das nicht, ich kann mir das nicht vorstellen. Vielleicht könnt ihr euch das vorstellen. Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Ich erlebe einfach einige Dinge so. Und wir lernen auch den Vater mehr und mehr und besser kennen. Und glaubt mir, der Vater ist Liebe. Und was für Liebe. Aber wir haben in diesen Versen auch gesehen, es heißt hier dreimal, wer meine Gebote hält, wer mein Wort hält, wer meine Gebote hält, der ist es, zu ihm kommen wir, der ist es, der mich liebt, oder? Nun, hier sind nicht die Gebote des Alten Testamentes gemeint, die sind irgendwie dann schon inklusive, aber nicht hier so gemeint, sondern in diesem ganzen Textabschnitt von Johannes 13 bis Johannes 17, also vier Kapitel, die Abschiedsreden nennt man sie von Jesus. Spricht Jesus nur darüber, wie er eben uns nicht alleine zurücklässt, sondern eben wiederkommt, da ist, in uns bleibt, wie wir eins sind, auch Johannes 17, ein ganzes Kapitel über die Einheit mit Gott. Und zweimal in diesen drei Kapiteln sagt er, ein neues Gebot gebe ich euch, Kapitel 13 und Kapitel 16, ein neues Gebot gebe ich euch, und um dieses Gebot geht es zuallererst, dass ihr einander liebt. Dass ihr einander liebt. Die Geschwister zu lieben. Und natürlich wissen wir auch, dass Jesus noch andere Dinge gesagt hat. Wer mein Wort hält. Und wir können das Wort lesen. Und je mehr wir dieses Wort auch lesen, desto öfter begegnen wir im Wort auch eben Gott selber, immer wieder neu, auf eine ganz neue Art und Weise. Und ja, so beginnen wir auch, unsere Werte zu verändern. Aber dazu ein anderes Mal mehr. Gott hat uns angenommen. Und darum zweitens, wie sehr liebst du dich? Das wichtigste Gebot, das Jesus uns gegeben hat, ist dieses Doppelgebot der Liebe. Er hat gesagt, lieb Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele, mit all deinem Verstand und allem, was du hast. Und lieb deinen Nächsten wie dich selber. Doppelgebot der Liebe, weil die Aufforderung da ist, Gott zu lieben und unseren Nächsten zu lieben. Aber eigentlich müsste es drei Fachgebot der Liebe heißen. Denn der zweite Teil heißt, lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Liebst du dich? Wie sehr hast du dich angenommen? Ich lebe auch in dieser Welt. Es ist mir bewusst, dass viele Anforderungen da sind. Große Erwartungen immer wieder auf uns einpreschen manchmal. Unausgesprochen Erwartungen da sind. Es ist mir bewusst, dass Maßstäbe an uns angelegt werden, von außen, gerade auch durch die neuen Medien, immer wieder werden sie gefördert. Aber es ist mir auch bewusst, dass auch wir selber unsere Maßstäbe haben und selber unsere Erwartungen an uns und selber denken, so oder so sollte ich eigentlich sein. Und dann ist es manchmal nicht so einfach, sich zu lieben. Vor allem, wenn man dann hinter diesen Erwartungen zurückbleibt. Wenn man die Maßstäbe nicht erfüllt. Wenn man sich anders verhält, als man gedacht hat. Wenn man merkt, dass sein Herz doch noch anders tickt. Vielleicht etwas negativer, als das man ursprünglich gedacht hat. Wie können wir uns selber lieben? Können wir uns dann selber lieben? Wie sehr haben wir uns angenommen? Und ich glaube, die Frage müssten wir umkehren. Wenn Gott uns so völlig angenommen hat, in seiner ganzen Dreifaltigkeit, dass er in uns wohnt, wie können wir uns dann nicht annehmen? Wie können wir uns dann weniger lieben, als Gott uns liebt? Ich kann mir vorstellen, dass einige unter euch jetzt auch denken, ja, das habe ich auch lernen müssen, mich selber zu lieben. Ich möchte heute Morgen die Zeit auch benutzen, ein paar Fragen zu stellen. Ich habe sie aus einem Buch von John Sanford, Die Heilung des verwundeten Geistes. Und ich habe sie so umformuliert, dass man sie ganz einfach mit Ja oder Nein beantworten kann. Ich möchte dich einladen, diese Fragen heute für dich zu beantworten und die Ja's zu zählen. Die Ja's zu zählen, ganz einfach und durchsichtig. So eine einfache Sache, genau. Und dass wir einsteigen können, müssen wir uns miteinander wie vorstellen, dass wir, so wie wir sind, mit der Lebenserfahrung, mit dem Alter, mit was immer wir sind, wieder zurück sind bei Gott. Und wir müssen uns, oder wir stellen uns vor, dass unser Start für in unser Leben zu gehen bei Gott liegen würde. Können wir uns das so vorstellen? Okay, dann kommt jetzt die erste Frage. Gott sucht ein paar Freiwillige, die in seinem Auftrag auf die Erde, die er in seinem Auftrag auf die Erde senden könnte. Würdest du dich melden? Zweite Frage. Wenn Jesus dich beim Namen ruft, Reto oder Margrit, und dich fragt, persönlich, würdest du jetzt für mich auf die Erde gehen? Wie würdest du antworten? Dritte Frage. Wenn du selber Zeit und Ort bestimmen könntest, an dem du auf die Welt kommen würdest, würdest du wieder dieselben Zeiten und Orte wählen? Nächste Frage. Würdest du dich für dieselben Eltern entscheiden? Nächste Frage. Für denselben Vater? Und es kommt, was kommen muss. Nächste Frage für dieselbe Mutter. Wir ziehen es weiter. Würdest du, nächste Frage, dich für dasselbe Geschlecht entscheiden? Und damit meine ich nicht den Nachnamen. Würdest du dich für dasselbe Gesicht entscheiden? Nächste Frage, denselben Körper? Und wie wäre es als nächste Frage mit deinem Verstand, mit deinem Intellekt? Würdest du dich wieder für denselben Verstand entscheiden? Nächste Frage, wärst du mit deiner Persönlichkeit und mit deinem Charakter zufrieden? Und etwas spezifischer, gefällst du dir als Mann oder als Frau? Empfindest du dich für anziehend, attraktiv und für begehrenswert? Nächste Frage. Magst du dich selber? Und schließlich die allerletzte Frage für heute, oder zumindest in diesem Block. Wenn du die Wahl hättest, dein Leben bis zum Ende zu leben oder direkt mit Jesus in den Himmel zu gehen, würdest du das Leben hier wählen? Das waren 14 Fragen. Die Anzahl Ja's kann Auskunft geben, einen Hinweis geben, wie sehr du dich selber magst und versöhnt mit dir selber bist. Aber darum drittens, Gottes Liebe ist da. Wir können Gott nicht begegnen, ohne nicht auch seiner Liebe zu begegnen, denn Gott ist die Liebe. Und wenn wir Gott begegnen, begegnen wir seiner Liebe. In Römer 5, Vers 5 heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Sie ist da. Oder in 2. Korinther 13, Vers 13, der letzte Vers in diesem Brief, brauchen wir oft, um einen Segen zu sprechen. Und dort lesen wir, die Liebe des Vaters, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen, sei mit uns allen. Die Liebe Gottes ist da. Im Kolosserbrief und im Epheserbrief, vor allem im Epheserbrief, werden wir aufgefordert, wie Bäume in dieser Liebe Gottes zu wurzeln. Und dass die Liebe der Saft ist, den die Bäume nährt, wachsen lässt, treiben lässt, Blätter bilden lässt, Früchte bilden lässt. Und ich habe ja schon mehr über diesen Kreislauf der Liebe gesprochen. In dem stehen wir und in dem können wir uns treiben lassen. Und jetzt sind wir beim Benzin. Wenn wir schon in der Garagekille sind. Die Liebe ist nichts anderes als der Treibstoff, egal ob das jetzt Elektrizität oder Benzin oder Diesel ist, für das Auto. Es ist nichts anderes. Die Liebe Gottes soll uns vorwärts bringen. Die Liebe Gottes soll uns verändern, bereit machen, verändern zu lassen. Die Liebe Gottes soll uns tragen. Sie soll uns ermutigen. Sie soll in uns brennen. Die Liebe Gottes soll uns sanft machen. Kommt mir in den Sinn, ist jemand von euch schon einmal ohne Benzin gefahren? Wir hatten, 1985 war das, Elisabeth und ich sind von einem Anlass nach Hause gekommen oder wollten nach Hause gehen. Auto steht still. Und wir hatten damals ein mega cooles Auto, ein Peugeot. Wir sind Pannenstreifen gefahren, haben den, ja ich bin eben kein Mechaniker, das täuscht, haben den Pannendienst gerufen und der ist gekommen. Und er hat herausgefunden, wir haben Benzin gehabt, aber unser Tankdeckel hat ein kleines Loch gehabt. Und dieses Loch war dazu da, dass eben die Ansaugpumpe, die das Benzin ansaugt, eben ansaugen kann. Und dass nicht auf einmal das Ganze zusammengezogen wird. Und jetzt ist dieses Loch zugefroren. Und so hat die Benzinpumpe gesaugt und gesaugt und hat auch den Tank zusammengezogen. Wir hatten nachher nur noch etwa 3/4 Tankfüllung möglich. Aber wir hatten noch Benzin. Am Irgendwann ist das Benzin nicht mehr gekommen. Und dann steht man einfach still. Und in der Bibel, geistlich übertragen, ist es nicht genauso. Wir können aktiv sein, mega aktiv, auch ohne die Liebe Gottes. Es ist fast wie mit dem E-Bike. Man kann auch ohne E fahren. Aber alle, die das schon gemacht haben, werden wieder einschalten, oder? Ungefähr so ist es mit der Liebe Gottes. Und wir können uns dieser Liebe Gottes mehr und mehr öffnen und aussetzen. Einfach zum Beispiel, indem wir das Wort Gottes lesen und uns das zuführen, und zwar ganz speziell die Passagen, die über seine Liebe sprechen. Als ich vor Jahren einmal an diesem Thema für mich gearbeitet habe, hat ein Pastor gesagt, lies doch einfach mal jeden Tag 1. Korinther 13 und den 1. Johannesbrief gleich auch noch. Das sind so Texte, in denen die Liebe Gottes so präsent ist. Ich habe das ein Jahr lang ungefähr gemacht. Hab gebadet in dieser Liebe Gottes. Und das Wort, das uns ermutigt und erfüllt, das wird uns auch zeigen und lehren, dass eben die Liebe Gottes da ist. Wir können aber weiter auch, und wenn du das noch nicht tust, dann möchte ich dich ermutigen, diese Woche einmal damit zu beginnen. Einfach Zeit zu nehmen, um mit Gott zusammen zu sein. Eine Viertelstunde. Du kannst dich vielleicht am Morgen, bevor du zur Arbeit gehst, hinsetzen, zu Jesus sagen, Jesus, bitte sprich zu mir. Und dann schlägst du die Bibel irgendwo im Neuen Testament auf am besten, liest dir 5 Verse, machst dir ein paar Gedanken zu diesen Versen in der Bibel und sagst vielleicht nochmal mit Jesus, sprichst nochmal mit Jesus, was sagst du mir damit? Lehre ich etwas, kann ich etwas lernen über dein Wesen? Was zeigst du mir? Ist es etwas, wo du mich leiten möchtest? Und einfach kurz ein paar Gedanken und dann zum Schluss sagst du, danke Jesus, dass du mit mir jetzt kommst zur Arbeit oder in die Schule oder was ansteht. Und das, was ich tue, einfach segnest. Diese Zeit mit Gott, die wird uns die Liebe Gottes immer wieder nahe bringen. Und dann geht es natürlich auch darum, dass es eben Hindernisse geben kann, die eben bewirken, dass die Liebe Gottes uns nicht oder wenig erreicht. Und Hindernisse sind zum Beispiel Sorgen. Und das spielt dann keine Rolle, ob es darum geht, ob wir uns sorgen, weil wir Probleme im finanziellen Bereich haben und es um unser Leben eigentlich geht, oder ob wir uns Sorgen machen um die Weltsituation. Sorgen sind wie Dornen. Sie wachsen und überwuchern alles und ersticken, was darunter eigentlich gerne wachsen möchte. Ganz ähnlich ist es mit Ängsten oder Versagensängsten. Aber auch eine ganz wichtige Rolle spielt das Bild, das wir von Gott haben, von Gott, dem Vater. Und es hat sich gezeigt, dass wir als Menschen natürlicherweise dazu neigen, unser Bild von unserem leiblichen Vater auf Gott zu projizieren. Und wenn wir einen etwas strengen Vater haben, dann neigen wir dazu, Gott als streng zu erkennen. Haben wir einen Vater, der oft abwesend gewesen ist, können wir dazu neigen, zu denken, Gott ist abwesend, er hört mich nicht. Und so weiter, wir können das einfach so weiterspielen. Aber ganz entscheidend sind natürlich auch unsere Vergangenheit, was wir in der Vergangenheit erlebt haben. Wo gab es Verletzungen in deinem Leben, Schicksalsschläge? Wo haben sich Dinge ereignet in deinem Leben, an denen du schwer getragen hast oder eben noch trägst? Was hat dich geprägt? Wo hast du vielleicht auch innerlich dich festgelegt und gesagt, das passiert mir nie mehr oder so werde ich ganz bestimmt nicht und so weiter, innere Festlegungen. Und solche Dinge, solche Hindernisse und auch Muster, die in uns sich ausgeprägt haben, die eben falsch sind, Solche Dinge, die brauchen oft auch ein bisschen Hilfe, Unterstützung, eben vielleicht durch Seelsorge. Und wenn diese Dinge nicht aufgearbeitet werden können, alleine mit Gott, möchte ich jeden ermutigen, auch einmal Seelsorge in Anspruch zu nehmen. Und ihr habt ja auch mitbekommen, dass wir dabei sind, ein Seelsorgeteam zu gründen. Und wir werden in Kürze mitteilen, wie man diesen Kontakt zu jemandem aus dem Seelsorgeteam dann auch machen kann. Benzin. Wir brauchen Benzin. Wir brauchen die Liebe Gottes. Leben wir in dieser Liebe? Wir haben uns als Kirche ja eine neue Vision gegeben. Und wir haben definiert, Menschen in unserer Region lernen Jesus Christus kennen und werden von der Kraft der Liebe Gottes berührt und verändert. Und dazu ist einfach zu sagen, zuerst soll das mit uns passieren. Ich glaube, dann haben wir diesen Most, dann haben wir diesen Benzin, dann haben wir diesen Treibstoff. Wenn es uns treibt, wenn die Liebe Gottes es ist, die uns bewegt. Genau. Und wenn wir verändert werden, wir können verändert werden. So wie wir das auch in unserem Leitvers haben. Lebe danke, wir danken ihr. Und dann verschenken. Lebe verschenken. Lebe ist die Liebe zu Gott. Amen.